SRF 2 Kultur.
Dior, Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier, sie alle liebten die Luxusstoffe des St. Galler Textilunternehmens Schlepfer. Ein Unternehmen, das bis heute mit seinen innovativen Stoffkreationen Modetrends mitbestimmt. Bis zum Jahr 1995 war die Firma im Besitz des St. Galler Ehepaars Lisbeth und Robert Schlepfer. Sie und ihre Mitarbeiter kreierten Stoffe, die Träume von Prinzessinnen wahr werden ließen und in denen Filmstars über den roten Teppich defilierten. Eine neue Ausstellung im Textilmuseum in St. Gallen gewährt einen Blick in die reichen Archive des Unternehmens und erzählt von einer Zeit, als Haute Couture das Maß aller Dinge war. Ein Ausstellungsbesuch mit Dania Sulzer.
Der Stoff ist schon die halbe Mode. Dieser Satz von Yves Saint Laurent prangt groß an einer Wand der Ausstellung Lisbeth und Robert J. Schlepfer, Textile Innovation 1965 bis 1995. Ein roter Teppich führt in die Schau, direkt auf das Porträt von Lisbeth und Robert Schlepfer zu. Ihnen und ihren Mitarbeitern sind die Stoffe zu verdanken, die im großen, präzis ausgeleuchteten Raum im Textilmuseum St. Gallen bestaunt werden können. Großflächige Modefotos teilen den Raum, so zum Beispiel ein Schlussdefilé von Jean-Paul Gaultier aus den 80er Jahren. Die Models tragen fast ausschließlich Schlepferstoffe. Mitte der 60er Jahre entwickelte die Firma Schlepfer eine Maschine, mit der Pailletten auf Stoffe gestickt werden konnten. Später kreierten sie ein Verfahren, um Textilien mit kleinen Plastikplättchen, sogenannten Tiffanys oder mit Swarovski-Kristallen zu bekleben. Produziert wurde, was auf dem anspruchsvollen Markt der Haute Couture Erfolg hatte. Lisbeth Schlepfer blickt zurück.
In meinem Beruf oder so, wie ich ihn verstand, ist, habe ich ja nicht für mich etwas gemacht, sondern ich musste es schön machen oder helfen, schön zu machen für die spezifischen Märkte. Und die Märkte sind sehr verschieden.
Für exklusive Kunden, insbesondere aus Europa, dem Nahen Osten und Asien, erstellte die Jakob Schlepfer AG sogenannte Hausmodelle, exklusive Stoffkreationen. Diese Stoffproben sind es, die wir in der Ausstellung in St. Gallen zu sehen bekommen. Mit Pailletten verzierter Plastikfolie, Federmodelle mit Tüllbordüren, lachsrosa Blumenstickerei auf dunklem Samtuntergrund. Wilde Farbkombinationen auf Wolle wirken neben bedruckter Seide oder Baststickereien in Naturtönen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Grundlage für diese reiche Vielfalt war das Motto des Schlepferschen Kreativteams, dem auch Lisbeth Schlepfer und der Kurator der Ausstellung, Peter Käser, angehörten.
Da geht nicht, hat es bei uns nie gegeben. Er hat eine Idee gehabt und dann hat es durchgezogen, wie es gehabt.
Dem Besucher wird angesichts der Farben, Muster und Materialvielfalt bewusst, wie viel im Bereich der Haute Couture in der Zeit zwischen 1960 und 2000 möglich war. In dieser Zeit wird aus dem traditionellen Ostschweizer Stickunternehmen eine Nouveauté-Firma mit internationaler Ausstrahlung. Unbekümmert wenden die Schlepfers neue Techniken auf ihre Stoffe an und kombinieren wild Muster und Farben. Es ist wohl auch diese Unbekümmertheit, die der Firma den nötigen wirtschaftlichen Erfolg einbringt. Lisbeth Schlepfer.
Und es hat Spaß gemacht, das ist keine Frage. Hat Spaß gemacht und wir haben die Sache am Anfang gar nicht so ernst genommen. Da war noch der Schwiegervater, der sich um Finanzen gekümmert hat.
Die Haute Couture war schon damals ein teures Spektakel, ein Zirkus, in dem ein Meter Tuch schon mal bis zu 2000 Franken kostete. Da kam es auch vor, dass eine orientalische Prinzessin für Millionen von Franken Stoffkollektionen einkaufte, nur um sie darauf in Truhen einzulagern. Die Ausstellung gewährt einen Blick ins Archiv eines Ostschweizer Textilimperiums, ohne zu überfordern. Die Kunstfertigkeit und Innovationsfreude, denen die Schlepfers ihren guten Ruf von Paris bis Tokio verdanken, fasziniert. Eine gelungene Hommage. Doch wenn man sie sieht, diese kostbaren und aufwendig gearbeiteten Stoffe, dann möchte man sie auch anfassen. Es ist schade, ist da diese Eisenstange, die die Besucherin daran hindert, dem Bedürfnis nach Schlepferstoff zwischen den Händen nachzugeben.
Die Ausstellung Lisbeth und Robert J. Schlepfer, Textile Innovation 1965 bis 1995, dauert noch bis zum 15. Januar. Zu sehen ist sie im Textilmuseum St. Gallen. Die textilen Kreationen von Lisbeth und Robert Schläpfer sind im Moment im Textilmuseum in St. Gallen zu sehen. Wir haben vorher darüber gesprochen. Nicht nur spezialisierte Textilmuseen, sondern auch viele Kunsthäuser zeigen Textiles. Kunstschaffende setzen auf den Stoff als Arbeitsmaterial. Hendrik Feind hat für uns recherchiert.
Folgt man Markus Brüderlin, dem Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, ist unlängst nun eine neue Epoche der künstlerischen Arbeit angebrochen.
Dieses Wiederaufgreifen von Crafting, die Wiederkehr des Handwerkes, und das äußert sich am besten eben, dass wieder gestrickt, dass wieder genäht und so weiter wird. Und vor allem in der Kunst seit etwa 2006, und man kann fast sagen, es ist eine Art auch ein Textile-Turn, den wir im Kunstbetrieb feststellen.
Tatsächlich war The Stuff That Matters, der Stoff, der uns angeht, der Titel einer Pionierausstellung vergangenes Jahr in der Raven Row in London. Und derzeit häufen sich nun die Ausstellungen in gestandenen Museen, die das Textile zu einem Leitbegriff erheben. Kunst und Textil vom Bauhaus bis heute, heißt es in Kürze in der Kunsthalle Bielefeld. Nahezu wortgleich seit einer Woche in Wolfsburg, Kunst und Textil von Klimt bis heute. Andernorts stehen die Kollegen nicht nach. Im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris hatte am selben Tag eine Schau namens Decorum, Tapis et Tapisserie d'Artiste, eröffnet. Und das Museum Abteiberg, Mönchengladbach, zeigt noch für kurze Zeit Textiles, Open Letter. Der Zugriff mag einmal aufwendiger und enzyklopädischer ausfallen, wie in Wolfsburg, wo mittelalterliche Wandteppiche aus dem Musée de Cluny oder Gemälde von Degas, von Van Gogh und von Liebermann den Parcours säumen. Ein andermal, wie am Abteiberg, erinnern die einzelnen Schwerpunkte, etwa das Zusammenspiel von Webarbeiten aus dem Bauhaus und der Tuchfotografien Walter Peterhans, an Studienausstellungen. In jedem der Häuser allerdings durften die bekanntesten Explorateure textiler Kunst nicht fehlen, weder Anni Albers oder die Strickbilder Rosemarie Trockels, noch die Erkundungen von Linie, Faden und Knäuel in den Bodenarbeiten Mike Kellys oder die großen Umhänge aus Sisal von Magdalena Abakanovic aus der Sammlung Toms Pauli in Lausanne. Woher also diese Konjunktur?
Zur Aktualität des Textilen kann man sagen, dass es sicher mit der zunehmenden Virtualisierung unserer Lebenswelt zu tun hat. Und bei dieser Art der Trennung von Kopf und Hand verliert der Kopf, wie das Richard Sennett ja schon mal sehr schön gesagt hat.
So Markus Brüderlin während des Ausstellungsaufbaus in Wolfsburg. Susanne Tietz, seine Kollegin in Mönchengladbach, die wir am Telefon befragten, macht auf eine andere Gegenbewegung und Tiefenforschung aufmerksam.
Wir hatten vielleicht jetzt lange Zeit ein sehr fotografisches und filmisches Zeitalter, haben also den Index dessen, was da ist, das haben wir alles eigentlich als so eine, vielleicht ein Leitmedium auch gesehen. Und jetzt kann man vielleicht erkennen, dass dieses Bild auch in Teilen nun abgelöst wird durch ein Interesse an Strukturen und an dem, wie sich etwas erzeugt. Und das zeigt ja bei uns auch die Arbeit von Beryl Corot, einer frühen Videokünstlerin. Das hat letztlich auch mit den Pixeln im Fernseher, das hat mit den Auflösungen der Bildstruktur in ihrer Einzelteile zu tun, die wir eben im Video beispielsweise haben.
Susanne Tietz vom Museum Abteiberg in Wolfsburg über den Trend zum Textilen in der Kunst. Im Beitrag von Henrik Feind.
Die Kulturnachrichten mit Nino Gadient auf SRF 2 Kultur. 6 Wissenschaftler haben den Forschungspreis der Alexander-Humboldt-Stiftung erhalten. Eine der ausgezeichneten Forscherinnen ist die Umweltökonomin Stefanie Engel. Sie forscht an der ETH Zürich am Institut für Umweltentscheidungen. Neben Engel wurden unter anderem eine Quantenphysikerin und ein Mathematiker ausgezeichnet. Die Forschenden erhalten jeweils bis zu 5 Millionen Euro für ihre Arbeit an einer deutschen Universität. Die chinesischen Behörden opfern der Stadterneuerung historische Gebäude und sogar ganze Stadtviertel. Jetzt sorgt die Übermalung alter Fresken für Empörung im ganzen Land. Die Wandbilder gehörten zu einem fast 300 Jahre alten Tempel in der Stadt Chaoyang. Die Fresken wurden durch einfache, comicartige Darstellungen übermalt. Die Abbildungen der alten Fresken und der neuen Übermalungen sind jetzt auf der Internetseite der chinesischen Zeitung Global Times zu sehen. Das Online-Auktionshaus Tarisio versteigerte gestern eine Guadagnini-Geige für den Rekordpreis von 1,4 Millionen Dollar. Das Instrument mit Baujahr 1778 gehörte der Violinlehrerin Dorothy DeLay. Die Amerikanerin verstarb im Jahr 2002 und gehörte zu den wichtigsten Musikpädagoginnen des 20. Jahrhunderts. Der bisherige Rekordpreis für eine Guadagnini-Geige lag bei rund 1 Million Dollar.
Es ist nie zu früh, die Kinder auf die Erfolgsspur des Lebens zu bringen. Das scheinen sich vor allem Eltern in New York als Erziehungsmotto vorgenommen zu haben. Der Wettbewerb ist gnadenlos. Kaum können die Kleinen einen Löffel halten, werden sie schon auf Talent.com raus in Kurse gesteckt, sei es für Farbenlehre oder Zeichensprache. Der neueste Hit im Angebot sind DJ-Kurse für Babys. Sascha Werner war dabei und hat sich ihre Gedanken gemacht.
Wenn Julian auflegt, wackeln die Hüften, dass die Windeln knistern. Nicht ganz im Takt zwar, aber um den Beat zu lernen, ist die Nuki-Fraktion ja hier. Hier, das ist Cool Pony, ein Secondhand-Geschäft in Brooklyn, das auch als Veranstaltungslokal und im Augenblick eben als Kursort dient. DJ-Unterricht für unter Dreijährige ist der jüngste Renner auf dem heißen Markt der Früherziehung in New York, wo die schlummernden Fähigkeiten des Nachwuchses schon im Mutterleib gefördert und gefordert werden. Die Programmangebote reichen von der akustischen Stimulation für Embryos bis zum Global Gourmet Prinzip, das prä- und postnatale Gaumenerziehung kombiniert und aus Grießbrei-Groupies Dim Sum- und Chili-Enthusiasten zu machen verspricht. Babysein ist ein hartes Geschäft in einer Stadt, in der selbst die Allerkleinsten erst nach bestandenem Zulassungstest in bestimmte Krippen kommen und ohne eigenes Twitter-Konto ziemlich blöd aus dem Strampelanzug gucken. Entspannung findet Bubi beim Yoga nur beschränkt, denn wer die Lotusposition nicht perfekt beherrscht, kriegt am Ende der Lektion keine Reiswaffel. Und nun also mixen, scratchen und crossfaden. Früher reichte es ja, aufs Tambourin zu tappen, um musikalisches Talent zu beweisen. Aber es noch nicht einmal bis zur Blockflöte geschafft zu haben, während die Kollegen bereits an Equalizern herumhebeln, ist doch sehr uncool. $200 für 8x45 Minuten vor dem Mittagsschlaf erscheinen da als sinnvolle Investition. Ein Folgekurs in Branding und Marketing des eigenen Sounds ist der logische nächste Schritt. Auch für jene, die vorläufig noch am Krabbeln sind.
Der Baby-DJ in voller Aktion. Ja, und wer weiß, vielleicht liegt ja dann für die Eltern ein bisschen mehr Nachtruhe drin. Eine Glosse von Sascha Werner. Paris, New York, Milano oder Berlin, das sind die wichtigen Stationen für Opernfans. Jetzt soll zu den großen Opernstädten der Welt noch Astana dazukommen. Astana? Mal kurz die Weltkarte im Kopf aktivieren. Astana, das ist die Hauptstadt von Kasachstan. In der ehemaligen Sowjetrepublik regiert Diktator Nursultan Nazarbayev. Der ist stinkreich und baut ein monumentales Bauwerk nach dem anderen. Zum Beispiel die neue Oper von Astana, die vor 2 Tagen mit Verdis Attila eröffnet wurde. Mit dabei war Kulturjournalist Thomas Micke, befragt hat ihn mein Kollege Nino Gadient.
Wie sieht denn dieses Riesenopernhaus aus?
Tja, Sie müssen sich vorstellen, ein bisschen griechischer Tempel, ein bisschen römischer Tempel, und zwar aus den Hollywood-Filmen nach dem Stil Cleopatra mit Elizabeth Taylor, dann ein bisschen astanische Volkskunst und entstanden ist ein riesiger Tempel. Wenn Sie dann hineinkommen, haben Sie den Eindruck, Sie kommen in einen neoklassizistischen russischen Konzertsaal, alles ist in hell gehalten und dann der farbige Marmorfußboden. Sämtliche Baumaterialien, Tonnen von Marmor, chromatischem Marmor, sind aus Sizilien angekarrt oder angeflogen worden. Das muss ein Vermögen gekostet haben. Nach den Ziffern, die hier zirkulieren, alles nicht offiziell nicht bestätigte Ziffern, aber das Ganze wird auch von Italienern betreut und von den Italienern habe ich eine Summe erhalten, die zwischen 700 Millionen und einer Milliarde Dollar liegt. Also man meint jetzt, man hat genau das Gleiche wie in Paris, wie in der Scala oder in der Metropolitan und so weiter. Man glaubt, dass man jetzt das Gleiche hat und somit ein lyrischer Global Player geworden ist. So.
Warum baut denn der Präsident gerade ein monumentales Operngebäude? Warum investiert er da so viel Geld?
Weil seine Hauptstadt jetzt seit 15 Jahren existiert. Astana war bis vor 15 Jahren ein kleines Örtchen in den nordkasachischen Steppen, wo es übrigens die eiskalteste Hauptstadt der Welt ist, Astana. Und er meinte, ein neuer Staat, also nach dem Ende der Sowjetrepublik, der neue unabhängige Staat braucht eine neue Hauptstadt und diese neue Hauptstadt braucht eine neue Architektur. Und deshalb hat der Diktator oder der autoritäre Präsident berühmte Architekten wie Frank Gehry und Norman Foster beauftragt, die Stadt mit schönen Gebäuden auszustatten. Beim Opernhaus hat er keinen großen Namen gewählt, sondern den vollkommen unbekannten italienischen Architekten Renato Archetti. Wie der den Auftrag bekommen hat, kann ich mir nur dadurch erklären, dass Herr Nazarbayev und Herr Berlusconi, als dieser noch Regierungschef war, in Italien engste Freunde waren und dass vielleicht deshalb der Architekt auch den Zuschlag bekommen hat, um dieses Theater zu errichten.
Gibt es denn überhaupt ein Opernpublikum in diesem Kasachstan, wenn das ja so neu ist?
In Astana gibt es sicherlich ein wohlhabendes Publikum, schon durch die Ausbeutung von Erdgas und Erdöl, eine Verwaltungsbürokratie, das ist ja eine Hauptstadt, die gerne natürlich sich möglichst europäisch präsentieren will. Und das sah man auch, als Limousinen vorfuhren und Juwelen ausgeführt wurden, die europäischen Designerkleider. Also das gibt schon ein Publikum, das sich zeigen will, um es mal so zu sagen. Da Teile des Publikums an den unmöglichsten Stellen klatschten, kann man nur vermuten, dass dieses Publikum es nicht gewöhnt ist, normalerweise in die Oper zu gehen.
Was würden Sie sagen, Thomas Micke? Das, was da gezeigt wird, ist das, man importiert das mal aus Europa. Wird es auch so gezeigt oder ist dann doch alles auch ein bisschen, sagen wir, nationalistisch durchsetzt?
Die Attila-Inszenierung von Pizzi, das ist einer der bekanntesten italienischen Regisseure, gab es vor knapp 2 Jahren in Rom an der römischen Staatsoper. Es wird kasachisch, sagen wir es mal so, ummodelliert, denn einige der Sänger, die schon in Rom nicht nackt waren, sowas wäre in Rom undenkbar, sondern die einen nackten Brustkörper zeigten, durften hier keine nackten Brustkörper zeigen. Das waren männliche Sänger, waren das Chorsänger. Die mussten also ihren Brustkörper bedecken. Das Ganze war insofern kasachisch, dass der Chor und das Orchester ganz neu gegründet worden sind und wirklich hervorragend waren, also ganz hervorragend. Der Chor hat dann italienisch gesungen, das hätte kein italienischer Chor besser singen können und der Attila war der Kasache Ildar Abdrazakov, der wohl beste Bass, Bariton und Attila-Interpret, den man im Moment international überhaupt aufspüren kann. Insofern war das eine halb kasachisch, halb italienische Produktion.
Nazarbayev nutzt diese Oper quasi auch als Symbol seiner Macht. Funktioniert das?
Nur Sultan Nazarbayev war ja anwesend bei der offiziellen Einweihung der Saison. Und als es dann hinterher an den Schlussapplaus ging, hat das meiste Publikum, das kasachische Publikum, dem Präsidenten zuapplaudiert und weniger den Sängern auf der Bühne. Die Sänger wurden mit einem kurzen Applaus bedacht und drehten sich alle um und applaudierten dem Präsidenten zu.
Der Opernkenner und Kulturjournalist Thomas Micke über Saisoneröffnung, Selbstbeweihräucherung und Operngrößenwahn in Kasachstan. Wie wollen wir leben? Das fragt heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung und klopft dabei eines der Trendworte unserer Zeit ab. Die Nachhaltigkeit, Nino Gadient.
Genau, und die FAZ, die macht das gründlich und die macht schon im ersten Artikel alles klar zum Thema. Zitat, die Bürger sind gespaltene Persönlichkeiten. Als Wähler favorisieren sie das weiter so. Als Konsumenten suchen sie zunehmend die Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit. Die FAZ bietet heute, ja, wie will man sagen, eine Art Nachhaltigkeitskosmos an. Darin denkt der Rapper Thomas D. über die Coolness von Nachhaltigkeit nach. Der Sozialwissenschaftler Meinhard Miegel erklärt, warum der Weg zum nachhaltigen Lebensstil doch noch ziemlich weit ist. Er zitiert eine Umfrage, die besagt, dass 75% der Befragten finden, dass wir zu viele Rohstoffe und auch zu viel Energie verbrauchen. Und wenn es dann darum geht, auf das Fleisch oder auf den Fernflug zu verzichten, dann ist eben die Zustimmung ganz klein, nur noch bei 30%. Inspirierend eine Nachhaltigkeitsstudie oder ein Nachhaltigkeitsartikel über die Milchmode. Dort geht es um Fasern, die aus Rohmilch hergestellt werden. Nach der Lektüre denkt man irgendwie anders über Kleider nach und man denkt auch irgendwie anders übers Frühstücksjoghurt nach.
Das Dossier zur Nachhaltigkeit heute in der FAZ. In der heutigen Erfolgsgesellschaft ist das Scheitern stets negativ besetzt. Der Psychiater Daniel Hell schreibt heute über ein besseres Scheitern im Tagesanzeiger.
Genau, Scheitern wird heute nicht als gemeinsames Schicksal, sondern mehr als individuelle Niederlage erlebt. Hell erklärt in seinem Text, warum das Scheitern heute nicht mehr im Freundes- oder Familienkreis angesiedelt ist. Und er benennt auch das Gefühl, das zum Scheitern gehört. Zitat, wer sich schämt, der empfindet sich nicht nur als passiv als Opfer, sondern eben auch aktiv als Täter. Und die aktive Resignation schlägt Daniel Hell dann als mögliche Verbesserung des eigenen Seelenzustandes vor. Statt dass wir immer dem Unmöglichen hinterherrennen, rät Hell, die Chancen des Verzichts zu sehen.
Der Artikel über besseres Scheitern nachzulesen im Tagesanzeiger. Schön ist sie, die Welt der Mode, glamourös und ein beliebtes Medienthema. Blogs und Magazine aller Art widmen sich der Mode, bloß ist da abgesehen von vielen Bildern, PR-Verlautbarungen und ostentativem Jubel wenig Tiefgründiges zu bekommen. Gegensteuer gibt nun ein neues Buch. Talking Fashion ist voller nachdenklicher Interviews mit Modeleuten. Elinor Landmann.
Pierre Cardin. Rick Owens, Raf Simons hat der ehemalige Spex-Redakteur Jan Kedwesch zum Gespräch getroffen. Und nicht bloß Designer kommen in seinem Buch Talking Fashion zu Wort. Auch Fotografen wie Nick Knight oder Jürgen Teller, die Theoretikerin Barbara Winken, der Modefilmemacher Loïc Brigeon und auch die Grand Old Lady der Modeblogosphäre Diane Bernay. Kedwesch versucht, die Breite des Modekosmos in den Blick zu nehmen und so ans Eingemachte heranzukommen. Die Diskussionen darüber, was Mode zur Kunst macht, wie sie zum Spiegel ihrer Zeit wird. Die Antworten der vielen Gesprächspartner sind disparat. Exemplarisch sei hier Pierre Cardin erwähnt, denn der Herr hat kein Problem mit Widersprüchen. Er war ein Pionier des Prêt-à-porter, verabschiedete sich also in den 50er Jahren von der maßgeschneiderten Haute Couture und bot Designerkleidung von der Stange für berufstätige Frauen ohne Chauffeur und ohne Dienstmädchen. Cardin stilisiert sich im Gespräch zum Feministen und zum Demokratisierer der Mode, er hält aber unverfroren an der absolutistisch auf ihn ausgerichteten Hierarchie in seinem Hause fest. Die junge Designerin Iris van Herpen erklärt an anderer Stelle, warum heute die teure Haute Couture das sichere Geschäftsmodell ist. Denn Prêt-à-porter verlange nach höheren Stückzahlen, größeren Investitionen und Vorauszahlungen. Diane Bernay wiederum erzählt vom New York der 80er Jahre und den Bedingungen der Inspiration. Freie Menschen, freie Liebe, freie Zeit zum Feiern. In den 90ern ist die Hochzeit vorbei, New York geht den Bach runter, AIDS tötet viele Kreative und Bernay wandert nach Paris aus. Überhaupt, die Zeitläufe markieren die Mode. Das wird in den Gesprächen immer wieder deutlich. AIDS und 9/11 haben das Design stärker verändert als alles andere. Retrowellen prägen heute die Kollektionen. Wir leben in restaurativen Zeiten, in denen Marketing und große Häuser den Ton angeben und Karl Lagerfeld noch immer als Inbegriff der kreativen Wirtschaft gilt. Was aber auch deutlich wird in dem Buch ist, dass solche unangenehmen Wahrheiten keiner deutlicher sagt als der, der außerhalb des ganzen Modezirkus steht, zum Beispiel der Modemacher Miguel Adrover. Der mallorquinische Designer hatte wohl letztes Jahr eine bejubelte Comeback-Show in New York. Einen Job hat er nicht gefunden, Investoren auch nicht, denn Adrover kümmert sich wohl um Originalität, aber nicht um Vermarktbarkeit. Kedwesch Buch zeigt, dass Mode Business und Kunst zusammenbringt und dass es sich lohnt, darüber in ästhetischen, politischen und ökonomischen Begriffen nachzudenken.
Und hier nochmals die Angaben zum Buch. Es heißt Talking Fashion. Geschrieben hat es Jan Kedwesch und erschienen ist es im Prestel Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Mögen Sie Fernsehquiz? Wenn ja, dann kommen Ihnen solche Fragen sicher bekannt vor. Wenn das Wetter gut ist, wird der Bauer A. einen drauf machen, B. eine Nacht durchzechen, C. die Sau rauslassen oder D. auf den Putz hauen. So lautet einer der vielen 50-Euro-Fragen bei der erfolgreichsten Quizsendung im Fernsehen. Wer wird Millionär? Aber warum heißen diese Ratespiele eigentlich Quiz? 100 Sekunden Wissen mit Angelika Schett.
Kürzlich stolperte ich über das Wort Quiz. Gibt es einen Plural von Quiz? Oder sollte ich lieber Quiz-Shows sagen, um mich herauszuwinden? Ich schaute nach. Korrekt heißt es die Quiz oder umgangssprachlich die Quizze. Dagegen sträubt sich bei mir jedes Sprachgefühl. Woher kommt das Wort Quiz überhaupt? Das Wort kommt aus dem Englischen, so der Etymologie-Duden, und die Herkunft sei ungeklärt. Eine andere Theorie legt nahe, dass das Wort Quiz von der englischen Question zu Deutsch die Frage komme. Schließlich ist der Weg von Question zur Abkürzung Quiz nicht weit und dann sind wir schon bald beim Quiz. Jedoch eine wirklich nette Entstehungsgeschichte zum Begriff erzählte der Sprachforscher und Linguist Charles Berlitz in seinem Buch »Die wunderbare Welt der Sprachen«. Daly, ein irischer Theaterdirektor, muss demnach an einem feuchtfröhlichen Abend im Jahr 1791 Lust auf eine Wette gehabt haben. Er behauptete nämlich, dass es möglich wäre, im Zeitraum eines einzigen Tages ein komplett neues Wort in die englische Sprache einzuführen. Seine Kneipenfreunde hielten das für sehr unwahrscheinlich und willigten ohne große Bedenken in diese Wette ein. Niemand glaubte an Dalys Erfolg, was sich als Irrtum herausstellte. Am nächsten Tag prangte überall auf den Straßen und an Gebäuden das Wort Quiz. Daly hatte sich die restliche Nacht, weinselig wie er war, zunutze gemacht, um das neue Wort optisch präsent zu machen. Es war natürlich zuerst, wie es sich für ein Quiz gehört, allen ein Rätsel. Und weil Rätsel Spaß machen und unverständliche Wörter sowieso, benutzten sofort alle bereitwillig den Begriff Quiz. Daly hatte seine Wette gewonnen. Der Wahrheitsgehalt dieser Anekdote wird zwar bezweifelt, so auch vom ehrwürdigen Oxford English Dictionary, aber wen kümmert's? Gehört es doch zur Natur des Quiz, immer wieder neue Fragen aufzuwerfen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.